Wer die Geburtsgeschichte Jesu liest, ahnt, dass hinter den vertrauten Szenen von Maria, Josef und der Krippe mehr steckt als nur ein rührendes Familienbild. Hinter dieser Geburt steht ein gewaltiger Plan Gottes, der von den ersten Seiten der Bibel an vorbereitet wurde. Gott selbst kommt in unsere gefallene Welt, nimmt wahre Menschheit an und beansprucht als König seinen rechtmäßigen Platz. Die Frage ist nicht nur, wer Jesus damals war, sondern welche Stellung dieser König heute in unserem Leben hat. Gottes souveräne Vorbereitung und die doppelte Abstammung des Königs. Wenn Lukas berichtet, dass Josef aus dem Haus und Geschlecht Davids war, öffnet sich ein weiter Horizont göttlicher Geschichte. Hinter diesem schlichten Satz steht die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das Wirken von Serubbabel und der Wiederaufbau des Tempels. In Esra Kapitel 3 Vers 8 heißt es, und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Gott holt nicht nur ein Volk aus der Ferne zurück, er bewahrt zugleich die königliche Linie Judas inmitten politischer Erschütterungen und geistlichem Niedergang. Josef steht am Ende dieser oft übersehenen Kette von Namen, ein stiller Handwerker in Nazareth, dessen Stammbaum doch von Königen, Exil und Heimkehr erzählt. Nach dem Geschlechtsregister Christi im Matthäusevangelium war Josef ein Nachkomme Serubbabels, eines aus der Gefangenschaft zurückgekehrten. Serubbabel, ein Führer aus dem Stamm Juda und ein Spross der königlichen Familie, führte die Gefangenen von Babylon nach Jerusalem zurück. Schließlich übernahm er auch die Leitung beim Wiederaufbau des Tempels. Josef stammte von ihm ab. Wenn es keine Rückkehr der Gefangenen gegeben hätte, wo wäre Josef dann geboren worden? Er wäre in Babylon geboren worden. Dasselbe hätte auch für Maria gegolten, die ebenfalls von den Zurückgekehrten abstammte. Die Evangelien zeichnen zwei Linien Davids nach, durch Josef die königliche Linie über Salomo, durch Maria eine andere Linie über Nathan. So erhält Jesus durch Josef rechtlich den Anspruch auf den Thron, ohne an den Fluch gebunden zu sein, den Jeremia über Jechonja ausspricht, denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Gleichzeitig wird er aus Maria geboren und ist damit tatsächlich, Saint Davids, dem Fleisch nach, echter Mensch, mit echter Geschichte, verwurzelt in einer Familie, in einem Ort, in einem Volk. Hinter verschlungenen Stammbäumen steht ein souveräner Gott, der Familien, Wege und Zeiten ordnet, damit der eine König kommt, den er selbst einsetzt. Diese souveräne Vorbereitung bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Wenn Gott so genau über Generationen hinweg geleitet hat, bis in die verborgenen Winkel Nazareths hinein, dann ist auch das Geflecht unseres Lebens nicht aus seinem Blick gefallen. Unsere Herkunft, Prägungen und Brüche sind nicht der blinde Hintergrund, vor dem Christus uns begegnet, sondern das Feld, in das er als König hineinkommt. Der auf dem Thron Davids sitzt, scheut sich nicht, in die gewöhnliche Geschichte eines Hauses in Nazareth einzutreten. So darf ein Mensch von heute mit seinen verwickelten Lebenslinien wissen, der König, der wahrer Mensch geworden ist, findet den Weg in genau diese Geschichte, um sie nicht zu verneinen, sondern unter seine gute Herrschaft zu stellen. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Und sie ließen die Leviten von 20 Jahren und darüber antreten, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Wer die Stammbäume der Evangelien nicht als trockene Listen, sondern als Zeugnis göttlicher Treue liest, entdeckt darin auch einen Spiegel für das eigene Leben. Die souveräne Hand, die Serubbabel aus Babel nach Jerusalem führte und Josef durch die Jahrhunderte mit dem Haus Davids verband, trägt auch die verborgenen Linien unseres Weges. In Jesus begegnet uns der König, der zugleich unser Bruder geworden ist, rechtmäßiger Herrscher und echter Mensch. Wer ihn im Glauben als Herrn anerkennt, gibt seine Herkunft, seine Geschichte, seine Gegenwart in Hände, die bewiesen haben, dass sie über Jahrhunderte hinweg weise, geduldig und zielgerichtet führen. Das macht frei, Vergangenes nicht zu verklären oder zu verdrängen, sondern es unter das Wort Christi zu stellen und zu erwarten, dass dieser König auch aus unserer Biografie etwas für sein Reich formt. Der ewige Sohn wird Fleisch, Same der Frau ohne Sünde. Die erste klare Verheißung des kommenden Christus steht an einem überraschenden Ort, nicht auf einer Höhe der Gotteserkenntnis, sondern mitten im Zusammenbruch der Schöpfungsordnung nach dem Fall. Zu der Schlange spricht Gott, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Der Weg, auf dem die Schlange über die Frau in den Menschen eingedrungen ist, wird zum Weg, auf dem Gott den Widersacher endgültig richtet, durch den Same der Frau. In dieser verheißungsvollen Spannung lebt die gesamte Geschichte Israels, das Warten auf einen Menschen, der in ganz besonderer Weise Mensch und doch mehr als Mensch ist. Die erste Prophezeiung im Alten Testament finden wir in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15. In den Kapiteln 1 und 2 von 1. Mose gibt es keine Prophezeiungen, aber in Kapitel 3, nach dem Fall des Menschen, nachdem die Schlange durch die Frau in den Menschen hineingekommen war, gab Gott eine Verheißung. Als er diese Verheißung gab, schien Gott zu sagen, Schlange, du bist durch die Frau hereingekommen. Jetzt werde ich mit dir durch den Same der Frau handeln. So war die Verheißung in Bezug auf den Same der Frau die erste Prophezeiung in der Bibel. In einer Stunde und 22 Minuten und 23 wird diese Verheißung dadurch erfüllt, dass eine Jungfrau ein Kind empfängt. Dieses Kind wurde zum Same der Frau. Wenn Johannes schreibt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott und dann fortfährt, und das Wort wurde Fleisch, spannt er den Bogen von der Ewigkeit Gottes bis in die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Fleisch bedeutet hier nicht nur Körperlichkeit, sondern die ganze Wirklichkeit des Menschseins unter der Herrschaft von Schwachheit, Sterblichkeit und Versuchung. Und doch bleibt eine Grenze, Christus ist in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen, ohne selbst Sünder zu sein. Er trägt unsere Natur, aber nicht unsere Verdorbenheit. Er teilt Hunger, Müdigkeit, Tränen und Versuchung, ohne den inneren Bruch, der uns von Gott trennt. Das Bild der Erlenschlange in der Wüste hilft, dieses Geheimnis zu erfassen. Die Erlenschlange sah aus wie die giftigen Schlangen, war ihnen in Gestalt gleich, trug aber kein Gift in sich. So nimmt der Sohn Gottes die Gestalt der gefallenen Menschheit an, ohne am Gift der Sünde Anteil zu haben. Gerade deshalb kann er an unserer Stelle handeln. Er steht nicht distanziert neben der menschlichen Not, sondern stellt sich mitten hinein, ohne selbst verstrickt zu werden. Auf diese Weise wird der ewige Sohn als Same der Frau wirklich Mensch, so nahm, dass er unsere Brüderlichkeit teilt, und doch so rein, dass er unser Stellvertreter vor Gott sein kann. In dieser Verbindung von Nähe und Reinheit liegt eine große Ermutigung. Gott rettet nicht aus der Distanz, er bindet sich in Christus an die Menschheit und scheut keinen Abstieg. Gleichzeitig ist dieser Same der Frau der eine, an dem die Sünde keine Macht hat. Wer ihn betrachtet, entdeckt einen Herrn, der die innerste Tiefe unseres Menschseins kennt und doch einen neuen Anfang bringt, der nicht mehr vom alten Gift durchzogen ist. Das öffnet Raum für Hoffnung, das letzte Wort über unser Leben spricht nicht das, was aus Adam stammt, sondern der, der als sündloser Mensch für sündige Menschen eingetreten ist. In seinem Licht kann auch die eigene Geschichte neu gelesen werden, nicht mehr nur unter dem Zeichen des Falls, sondern unter der Verheißung eines neuen Menschseins in Christus. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Die Gestalt des sündlosen Menschensohnes zeigt, dass Gott uns nicht zuerst als Problem, sondern als verlorene, doch gedachte Menschen ansieht. In Christus tritt er so weit in unsere Lage ein, wie es nur möglich ist, ohne selbst zu fallen, näher kann Gott einem gefallenen Menschen nicht kommen, ohne aufzuhören, heilig zu sein. Daraus wächst stille Zuversicht, kein Bereich unseres Menschseins ist ihm fremd, keiner zu dunkel, keiner zu banal. Zugleich begegnet uns in ihm ein Maßstab, der uns nicht erdrückt, sondern befreit, er trägt unsere Schwachheit, ohne sie zu entschuldigen, und schenkt uns an seiner Reinheit Anteil. Wer sich diesem Samen der Frau im Glauben öffnet, wird nicht aus der Wirklichkeit des Menschseins herausgehoben, sondern Stück um Stück in ein neues, von ihm durchdrungenes Menschsein hineingestellt, mitten in den Alltag, aber unter einem anderen Vorzeichen. Jesus, Jehova, unser Retter, Immanuel und König. Als der Engel zu Maria kommt, benennt er nicht nur das Kind, das geboren werden soll, sondern enthüllt in den Namen dieses Kindes die Tiefe dessen, was geschieht, und siehe, du wirst in deinem Mutterleib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben, und er wird über das Haus Jakobs regieren in Ewigkeit, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Jesus, Jehova ist Rettung, ist kein zufällig gewählter Name. In ihm legt Gott selbst offen, wer hier zur Welt kommt, der Gott des Bundes, der sich im Alten Testament als Jehova gezeigt hat, tritt nun als Retter in die Geschichte ein. Nicht ein Bote der Rettung, sondern Gott selbst, der zur Rettung wird. Der wunderbare Eine, der auf so wunderbare Weise geboren wurde, ist Jehova. Und er ist nicht nur Jehova, er ist Jehova mit noch etwas Weiterem. Der Name Jesus bedeutet Jehova der Retter oder die Rettung Jehovas. Diese wunderbare Person ist genau die Rettung, die Jehova den Menschen zuteilwerden lässt. Er selbst ist die Rettung. Weil Jehova selbst zur Rettung wird, ist er der Retter. Im Matthäusevangelium tritt neben den Namen Jesus der Name Immanuel. Über das Kind heißt es, dass es Immanuel genannt werden wird, was Gott mit uns bedeutet. In Jesus verbinden sich diese beiden Linien, Gott ist unser Retter, indem er mit uns wird. Seine Gegenwart ist nicht nur tröstender Beistand, sondern das konkrete Kommen des Königs, dessen Thron mit dem Davids in eins gesetzt wird. Lukas fasst beides zusammen, wenn er vom Thron Davids und von einer Herrschaft spricht, deren Königreich kein Ende haben wird. Der uns nahe kommt, ist derselbe, der über uns regiert, der unsere Schuld trägt, ist zugleich der das Recht hat, unser Leben zu ordnen. Diese Einheit von Retter, Gegenwart und König prägt die Erfahrung des Glaubenden. Wer Jesus ruft, ruft den Namen dessen an, in dem Jehova selbst als Rettung zu uns gekommen ist. Wer auf Immanuel vertraut, rechnet mit einer Gegenwart, die mehr ist als innerer Trost. Es ist der König selbst, der mitten unter den Seinen steht und sein Königreich der Himmel aufrichtet, unsichtbar und doch wirkkräftig, im Verborgenen des Herzens und in der Gemeinschaft der Glaubenden. In seiner Nähe werden Sünden vergeben, Wunden berührt, aber ebenso falsche Loyalitäten in Frage gestellt und selbstherrliche Wege ans Licht gebracht. Darum bleibt die Begegnung mit Jesus nie folgenlos. In seinem Namen liegt Vergebung, aber auch Anspruch, Trost, aber auch Umgestaltung. Der Jesus, der rettet, ist derselbe, der herrscht, und der Immanuel, der bei uns ist, ist derselbe, der den Thron Davids innehat. Das kann zunächst verunsichern, weil es bedeutet, dass Gottes Nähe nicht einfach unsere Wege bestätigt. Aber gerade darin liegt die befreiende Kraft seines Königtums, er kommt nicht, um uns in einem alten Leben religiös zu stabilisieren, sondern um sein Reich in uns aufzurichten, ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist. Wer sich diesem König anvertraut, erfährt, dass die Hand, die rettet, auch die Hand ist, die trägt und führt. Und siehe, du wirst in deinem Mutterleib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben, und er wird über das Haus Jakobs regieren in Ewigkeit, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Er wird groß sein und wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben. Die Namen Jesu sind keine frommen Titel, sondern offene Türen in eine lebendige Beziehung. In Jesus begegnet uns Gott als der hinabsteigt und rettet, in Immanuel begegnet er uns als der bleibt und begleitet, im Sohn Davids begegnet er uns als der regiert und vollendet. Wer sein Herz vor diesem dreifachen Klang nicht verschließt, kann entdecken, wie sich die eigene Gottesvorstellung verändert, vom fernen Beobachter zum gegenwärtigen Retterkönig. Dann beginnt Glauben, mehr zu sein als Zustimmung zu lehren, er wird zur stillen, aber tiefgreifenden Erfahrung, dass ein König im Herzen eingezogen ist, dessen Herrschaft nicht drückt, sondern Weite schafft. In dieser Herrschaft liegt die Freiheit, sich geliebt zu wissen und zugleich verändert zu werden, getragen von dem Wissen, der mich richtet, ist derselbe, der für mich gestorben ist, und der mich führt, ist derselbe, der bei mir bleibt alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den ewigen Sohn Gottes, der in deiner großen Liebe Mensch geworden ist, um der verheißene Same der Frau und der wahre Sohn Davids zu sein. Danke, dass du unsere Menschheit ohne Sünde angenommen hast, damit wir in dir neues Leben, Vergebung und Zugang zum Vater haben. Du bist Jehova, unser Retter, du bist Gott mit uns, du bist der König, der rechtmäßig auf dem Thron Davids sitzt und in unseren Herzen regieren will. Wo unser Blick auf dich klein und verengt ist, öffne uns neu die Augen für deine Herrlichkeit, deine Demut und deine Macht. Stärke das Vertrauen, dass deine souveräne Führung auch unsere Lebensgeschichte in deiner Weisheit ordnet, so wie du die Wege von Maria und Josef geführt hast. Lass deine Gegenwart unsere Angst vertreiben, deine Rettung unsere Schuld bedecken und deine Königsherrschaft in uns alles Unordentliche ins Licht stellen und ordnen. Fülle uns mit Staunen und Dankbarkeit, wenn wir deinen Namen anrufen, und lass uns in der Gewissheit leben, dass du als Immanuel jeden Tag bei uns bist. Amen.